Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann, aber im Mittelpunkt dieser Sendung stehen zwei junge Frauen aus Norwegen, Nancy Herz und Sophie Jasruhr, die zusammen mit Amina Biele ein sehr besonderes Buch verfasst haben, der Titel Schamlos. An wen sich das Sachbuch wendet, schreiben die jungen Frauen im Vorwort.
Liebe Schwester, die ermahnt wird, still zu sein und nicht zu viel Platz einzunehmen. Die ihre Freunde nicht selber wählen darf oder ihre Ausbildung oder Arbeit. Die niemals mündig wird oder über ihr eigenes Leben bestimmen darf. Der eingeredet wird, dass Liebe Sünde ist. Die ein Doppelleben in Angst und schlechtem Gewissen führt. Die beschimpft wird, weil sie Hijab trägt oder nicht trägt oder weil sie ihn ablegt. Die sich als Einwandererschlampe und Asylantin beschimpfen lassen muss. Schamlos und ungläubig. Der eingeredet wird, Rassismus und soziale Kontrolle wären kein Problem. Die Ehre der Familie auf ihren Schultern trägt. Die nicht selbst über ihren Körper bestimmen darf. Die Übergriffe erlebt hat und sich anhören musste, das wäre ihre Schuld. Die damit leben muss, dass ihr Wert über das Jungfernhäutchen definiert wird. Liebe Schwester, die nicht frei sein darf, dieses Buch ist für dich.
Das Vorwort des Buches Schamlos. Ich begrüße im Studio in Köln ganz herzlich Nancy und Sophia, die zusammen mit Amina eine Bewegung ins Leben gerufen haben, die schamlosen Mädchen. Wer sind die drei jungen Frauen? Sie sind alle drei Anfang 20, Muslima, Bloggerin und Feministin. Sie sind alle drei in Norwegen geboren. Sophia und Nancy haben libanesische Wurzeln und Amina bezeichnet sich selber als Somalierin. Wie und wann hat die Bewegung Die schamlosen Mädchen begonnen und was macht ihr dort?
Yeah, so this movement that a lot of people have been calling the movement of the shameless girls.
Die Bewegung wird von vielen Leuten als die Bewegung der schamlosen Mädchen bezeichnet. Es begann 2016, als wir für Zeitschriften über die negative soziale Kontrolle schrieben und über Gesellschaften, die auf Ehre und Schambegriffen basieren. Nancy und ich hatten uns schon kurz vorher kennengelernt, weil wir die gleichen Interessen hatten, uns für Menschenrechte engagierten und so weiter und waren Freundinnen. Aber es war trotzdem Zufall, dass wir das zusammen angefangen haben. Ich hatte schon einen Blog auf Facebook und all das. Und Nancy arbeitete mit Amnesty. Und das fand ich alles interessant. Als Nancy den ersten Zeitungsartikel verfasste, schrieb sie: Wir sind die schamlosen arabischen Mädchen und unsere Zeit ist jetzt. Und das wiederum hat mich angespornt, weiterzuschreiben. Und ich schrieb über das Einwerfen der Glashäuser. Wir werden sicher später noch darüber sprechen. Aber im Grunde ging es um die Befreiung von Gesellschaftsstrukturen, die dich als Frau einschränken. Und dann schrieb Amina ihren Artikel und plötzlich waren wir schon zu dritt. Und innerhalb kürzester Zeit waren wir sehr viele. Auf einmal gab es so viele Artikel von jungen Mädchen aus ganz Norwegen, mit Namen oder anonym, die ihre Erfahrungen aufschrieben. So fing es an. Und seitdem geht es so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man von einer Bewegung sprechen kann, die ständig wächst, sondern es ist eher ein Prozess. Einige identifizieren sich mit dem Wort schamlos. Andere engagieren sich mehr für die Sache an sich. Es ist eine fließende Bewegung und wir sind sehr viele.
Yeah, it's a floating movement, but there's a lot of us. And I remember the first time Amina wrote, she wrote, because you dare, I dare too.
Ich erinnere mich daran, das war so schön am Anfang, als du geschrieben hast und Amina hat etwas geschrieben und wir haben nicht einen Moment daran gedacht, dass das so eine große Sache werden könnte oder dass ein Buch erscheinen könnte. Und zur gleichen Zeit merkten wir, das ist nicht nur ein Thema, das Mädchen betrifft, sondern ebenso Jungs und alle, die sich auch nicht identifizieren können. Deshalb schrieben wir im Buch über unseren Prolog, Dear you, dear all. Es geht um alle, nicht nur um Mädchen, die so aussehen wie wir. Das ist leider in der Übersetzung verloren gegangen, was ich auch sehr interessant fand.
So that was actually a bit lost in translation, which I find very interesting.
Was bedeutet für euch schamlos?
I wrote the word shameless for the first time in 2016.
Ich habe das Wort 2016 zum ersten Mal in meinem Artikel Wir sind die schamlosen arabischen Mädchen und unsere Zeit ist jetzt benutzt. Was ich beabsichtigte, schamlos ist eins der Wörter, die du als arabische oder somalische oder iranische Frau ständig hörst. Wenn du den Normen nicht folgst, wenn du anders bist, wenn du nicht versuchst, es allen recht zu machen. So zu sein, wie ich bin, das ist schamlos. Also wollte ich dem Wort eine neue Bedeutung geben, eine positive. Wie auch immer, wir benutzen es auch ironisch. Wir möchten nicht beschämt sein für das, was wir sind. Wir denken, die wahren Schamlosen sind die Beschämenden selbst.
Wir sollten nicht beschämt sein, wenn andere uns verletzen. Darum geht es, wenn wir den Begriff ironisch verwenden. Wir wollen keine Scham fühlen, sondern die Unterdrücker sollten es.
We are not the ones to feel the shame, but the ones who are the oppressors, those are to be shamed.
Ihr schreibt alle drei in dem Buch über eure Entwicklung, vielmehr über die Entwicklung eurer Scham zu bestimmten Zeiten. Zur Scham gehörte aber auch das Gefühl, immer anders zu sein. Bei dir, Nancy, hat das in der Pubertät zu einer Hinwendung zur Religion geführt und du schreibst, du wurdest zur Moralwächterin, wolltest die Beste im Anderssein sein. Der extreme Weg war für dich einfacher als einen Mittelweg zu suchen. Konkret bedeutete das ja Hijab mit 15 Jahren.
Yes, so I wasn't actually allowed by my parents to wear the hijab because they understood that something was going on.
Ja, genau, meine Eltern haben mir das Kopftuch aber nicht erlaubt, weil sie merkten, dass irgendwas mit mir los war, weil ihre Tochter, die sich vorher nie um irgendwas gekümmert hat, plötzlich super religiös wurde. Für mich war die Flucht in die Religion nur ein Ausdruck des Nicht-Dazugehörens, immer Außenseiterin sein, besonders in der weiterführenden Schule. Und ich kam nicht dahinter, wie ich dazugehören könnte. Und anstatt mich irgendwie anzupassen, beschloss ich, die beste Muslima der Welt zu werden. Es war einfacher, etwas Alleinstehendes zu werden, anstatt alle anderen Teile zusammenzubringen. Es war einfacher, eine gute Muslima zu sein, anstatt eine Araberin, Muslima, Frau und Norwegerin und alle diese Identitäten zu vereinen. Heute würde ich gern jungen Menschen sagen, wir sind nicht entweder das oder das. Wir haben viele verschiedene Identitäten zur gleichen Zeit. Und wir haben ein Recht dazu. Das ist das Wichtigste. Und ich wünschte mir, dass jemand mir das erklärt hätte, als ich jünger war, dass ich nicht wählen musste, wer ich sein möchte. Leider glaube ich, dass es heute nicht besser geworden ist. Denn durch die sozialen Medien siehst du die Unterschiede noch deutlicher. Heute hat man auf der einen Seite Rechtsextremismus, der ständig wächst, auf der anderen Seite Islamismus mit Anschlägen. Und mit all diesen Ismen versuchen wir herauszufinden, wer wir sind und wie wir als Gesellschaft zu sein haben. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, uns hinzustellen und das Recht einzufordern, alles gleichzeitig zu sein.
Demand the right to be everything we want to be at once.
Du, Sophia, hast dich zum ersten Mal anders gefühlt, als es um den Schwimmunterricht ging, mit 9 Jahren, und hast mit 11 Jahren schon begonnen, den Hijab zu tragen. Das führte zu vielen Mobbing-Situationen und dennoch wolltest du dich mit dem Hijab verhüllen, viele Jahre, bis du angefangen hast, dich für Gleichberechtigung und Feminismus zu interessieren und schließlich mit 21 Jahren den Hijab ablegtest. Aber die Scham, schreibst du, bleibt in vielen Situationen dennoch.
Mein Prozess, die zu werden, die ich heute bin, ist wirklich sehr komplex, weil ich viel erlebt habe in meinem Leben. Als ich jung war, habe ich mich immer als Außenseiterin gefühlt. Überall. In meiner eigenen Familie, in meinem Umfeld, in meinem Heimatland Libanon und natürlich in der norwegischen Gesellschaft, in der Schule, mit Freunden. Ich war immer die Außenseiterin. Ich war nicht norwegisch genug, ich war nicht arabisch genug, ich war nicht muslimisch genug. Ich war nicht westlich genug und alles das. Und alle Seiten erzählen mir, du bist nicht genug. Außerdem wurde ich oft gemobbt. Die Sache mit dem Hijab, das war eine freie Entscheidung. Aber ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass ich ihn nicht tragen will. Es hatte keinen religiösen, keinen traditionellen, keinen kulturellen Grund. Ich wollte es einfach nur ausprobieren. Aber durch das ganze Mobbing wurde es zu einer Art Protest. Je mehr man mich beleidigte, umso mehr wollte ich es tragen. Ich wollte die Beleidiger befriedigen, falls du weißt, was ich meine. Außerdem wollte ich den Leuten zeigen, ja, ich kann ein Kopftuch tragen und norwegisch sein.
I wanted to show people, yes, I can be this girl with the hijab on and I can also be Norwegian. And that's true.
Aber für mich war es wie mit einer Lüge leben, weil ich es eigentlich nicht wollte. Ich machte mir Gedanken, was Leute sagen würden, wenn ich das Kopftuch jetzt wieder auszöge. Wäre ich noch länger akzeptiert in meiner Gemeinschaft? Und dann brachte eine Freundin mir ein feministisches Handbuch. Dieses Buch erzählte mir einiges über meinen Körper, den ich vorher wie etwas betrachtete, mit dem ich nichts zu tun habe. Ich war total passiv, als ich ein Mädchen war, versteckte ihn unter Kleidung. Durch das Buch begann ich, mich selber zu mögen und zu verstehen, dass nicht ich diejenige bin, mit der etwas nicht stimmt, sondern die Gesellschaft. Und automatisch änderten sich meine Gedanken, auch bezüglich des Kopftuchs. Langsam aber sicher kam ich zu dem Entschluss, es auszuziehen. Ich hätte es viel früher tun sollen, anstatt immer auf die anderen zu schauen, was sie denken könnten. Aber es hat eine Zeit gedauert und ich wollte mich nicht schämen dafür. Ich fühlte mich ja auch nach all den Jahren fest verbunden damit. Ich habe es 11 Jahre getragen. Aber als ich es auszog, war das gar nicht merkwürdig, sondern ich fühlte mich richtig. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Habe ich mich all die Jahre selber an etwas gebunden und dabei war es so einfach, meinen eigenen Weg zu finden? Meine Eltern unterstützten mich. Sie kümmerten sich nicht um das Gerede der anderen. Einige sagten natürlich, jetzt hat sie das Kopftuch ausgezogen. Was kommt als nächstes? Ihre Hosen? Und geht sie dann auf Partys? Meine Eltern kümmerten sich nicht darum. Also kümmerte ich mich auch nicht. Die Unterstützung machte es um vieles einfacher. Das ist nur eine kurze Zusammenfassung. Ich wusste dadurch, dass ich mich nicht schämen musste und dass ich aufhören musste, mich zu verletzen, nur weil andere mich verletzten. Ja, es war ein langer Prozess.
Others are hurting me, so why am I hurting myself as well? Yeah, it was a process, but...
Nun habt ihr beide erzählt, ihr habt den Hijab ja freiwillig angezogen und freiwillig wieder abgelegt. Was mich jetzt interessieren würde, was haben denn eure Mütter gemacht? Haben eure Mütter Hijab getragen?
My mom wears it. And the point in speaking about hijab to me is,
meine Mutter trug Hijab, aber der Punkt für mich ist, jede Frau ist frei, ihre Sexualität und ihren Körper zu definieren. Wenn eine Frau das Kopftuch tragen möchte, dann soll sie das tun. Aber sie sollte die Freiheit besitzen, es auszuziehen, wenn sie es nicht mehr will. Wir sollten nicht durch irgendwelche kulturellen oder gesellschaftlichen Strukturen eingeschränkt werden. Wir müssen es selbst bestimmen können. Wir schreiben auch darüber, dass wir schamfrei sein möchten, wenn wir es tragen, und schamfrei, wenn wir es ablegen. Wir wollen die Freiheit der Wahl, ohne Konsequenzen. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die fürchterliche Sanktionen ertragen mussten, als sie das Kopftuch ablegten, geschlagen wurden, in die Heimatländer zurückgeschickt wurden. Ich fühle mich privilegiert, weil ich so viel Unterstützung durch meine Familie habe.
Ich stimme Sophia absolut zu. Meine Mutter hat nie Kopftuch getragen, aber meine Eltern haben verstanden, dass es nicht meine wahre Entscheidung war, sondern dass ich es machte, um etwas darzustellen. Jemand anders zu sein vielleicht. Aber sie machten sich auch große Sorgen, weil es zu der Zeit der Angriffe in Oslo war, 2011, wenn ich mich nicht irre. Sie hatten Angst, dass ich mit Rassismus und Belästigung konfrontiert werde, weil ich mich so öffentlich zeige vor Leuten, die solche Menschen wie mich verletzen wollten. Das ist so traurig. Niemand sollte Angst haben, sich frei zu entscheiden, was er trägt. Und niemand sollte Angst vor Angriffen und Beschimpfungen haben.
Because at the end, everyone should be free to wear or not wear whatever they want and not have to fear for attacks or for harassment.
Freiheit ist ein wichtiges Stichwort natürlich. Amina geht anders mit diesen Dingen um. Amina ist eine schwarze junge Frau, hat sich mit 9 Jahren für das Kopftuch entschieden und sich dann über ihre Scham geschämt. Und erst als mit 13 Jahren der Druck der muslimischen Gesellschaft bezüglich Kleiderordnungen und Regelungen stieg, hat sie begonnen, sich aufzulehnen. Sie trägt weiterhin das Kopftuch wie eine Art Turban und ärgert sich heute immer noch über ihre Selbstzweifel und Unsicherheit. Scham ist ja etwas sehr tief Verwurzeltes, wenn es um Körperlichkeit geht. Und in dem Begriff Scham, wie Sie beide ihn verwenden, geht es vor allem um Regeln, um tradierte Werte, die für junge Mädchen von heute nicht nachvollziehbar sind. Zum Beispiel, dass man in der Öffentlichkeit keine Banane essen darf oder sich nicht zu weit nach vorne beugen darf, wenn man eine Bluse trägt. Oder.
I think it's important for us to define what shame is, because shame is an emotion just like all the feelings that we have, and we need that feeling.
Ich glaube, es ist wichtig, Scham zu definieren, weil Scham ist eins von vielen Gefühlen in uns und wir brauchen dieses Gefühl auch, denn es reguliert jetzt hier, dass wir warten, bis wir sprechen können, dass wir Kleidung tragen und uns vernünftig benehmen. Wir brauchen diese positive Scham, wie alle anderen Gefühle. Aber die negative Scham schränkt unser Leben ein, gibt uns das Gefühl, keinen Platz zu haben oder sich minderwertig zu fühlen. Und gegen diese Scham kämpfen wir. Die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind nur ein paar wenige, mit denen Frauen und Mädchen eingeschränkt werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass aufgrund der patriarchalischen Systeme Frauen und Mädchen in allen Kulturen eingeschränkt waren und man ihnen gesagt hat, wie sie sich zu benehmen haben. Das betrifft nicht nur die nicht-westlichen Länder. Auch im Westen haben wir Verhaltensregeln, wie Mädchen sich anziehen sollen, wie sie sich anständig hinsetzen sollen. Das ist alles nichts Neues und betrifft in irgendeiner Form alle. Es hängt mit dem Patriarchat zusammen. Und das bekämpfen wir. Wir bekämpfen Strukturen und nicht Menschen. Und dann möchte ich noch hinzufügen, gegen die Scham kämpfen bedeutet vor allem, darüber zu sprechen. Und jeder sollte dagegen kämpfen. Es ist unser Recht, frei zu sein. Auch Jungs und Männer sind Opfer des Systems. Auch ihnen wird erzählt, wie sie wahre Männer werden, wie sie Machos werden, dass sie nicht weinen dürfen. Das nennen wir toxische Männlichkeit. Und das betrifft auch die westlichen Gemeinschaften.
Ich stimme dem zu. Scham ist ein universelles Gefühl. Und wenn wir über Patriarchat sprechen, das ist ebenfalls universell. Wir sehen, wie sich das System in verschiedenen Ländern darstellt. Wir haben das Buch nicht geschrieben, um nur generell über Scham zu sprechen, sondern es geht schon um die Gemeinschaften und Gesellschaften, die auf dem Begriff der Ehre basieren. Um den Kontext geht es. Hier kommt mein Glashausbeispiel. Auch in freien Gesellschaften sind nicht alle frei. Es gibt Menschen, die leben in einem Glashaus und können nach draußen schauen, wie andere ein freies Leben leben. Aber drin herrschen andere Regeln und Normen. Dieses Glashaus kann eine Gesellschaft sein, eine Familie, eine Gemeinschaft. In einem solchen Glashaus verlierst du die Freiheit der Wahl. Manchmal sogar die Freiheit, irgendwo hinzugehen. Wenn du die Regeln verletzt, bringst du Scham über deine Familie, verletzt die Ehre. Das sind spezielle Themen bestimmter Gemeinschaften. Aber diese negative soziale Kontrolle findet man auch in anderen Bereichen. Es ist selbstverständlicher, als wir uns das vorstellen können.
Ich möchte noch, bevor wir weitermachen, ein wenig sagen, wie dieses Buch aufgebaut ist, das Sie geschrieben haben mit dem Titel Schamlos. Es gibt zum Beispiel eine Pro- und Contra-Seite zum Hijab, eine Doppelseite. Beim Pro heißt es zum Beispiel, man ist Teil einer Gemeinschaft, aber man zeigt zum Beispiel auch der Schönheitsindustrie den Mittelfinger. Beim Contra, es ist eine unerwünschte Aufmerksamkeit, die man vor allen Dingen in der westlichen Gesellschaft hat. Keiner setzt sich neben dich, die schönen Ohrringe kommen nicht zur Geltung und so weiter. Das ist nur jetzt eine Doppelseite, die ich erwähnen möchte. Das Buch beinhaltet einzelne Aufsätze von jeder von Ihnen dreien, aufgezeichnete Gespräche, Geschichten, die auch andere Frauen euch erzählt haben. Außerdem gibt es diese Schamkurven von euch, Fotos, Briefe an euch selber, die ihr der jüngeren Nancy, der jüngeren Sophia, der jüngeren Amina geschrieben habt. Und ihr habt auch Beschimpfungen oder Handlungsanweisungen. Sophia hat eben schon einige ja ausgeführt, die aus der Gesellschaft kommen, die zum Teil auch sehr absurd sind, aufgeführt. Wie konntet ihr das alles so frei aufschreiben und leben? Denn ihr habt ja eure Familien auch noch im Rücken.
I think that when we started writing the book, we chose the topics that we wanted to include.
Als wir das Buch geschrieben haben, mussten wir uns für Themen entscheiden. Und einige werden kontroverser diskutiert als andere und sind risikoreicher. Wir mussten immer sehr genau darüber nachdenken, wie viel unseres Privatlebens wollen wir hineinbringen. Wir mussten die Liebe und den Respekt unserer Familie gegenüber mit dem Recht, über unser Leben zu erzählen, ausbalancieren. Zum Glück waren unsere Familien unterstützend. Auch wenn in meinem Fall meine Eltern nicht mit allem, was ich sage, einverstanden sind. Sie akzeptieren es. Ich bin eine erwachsene Frau und lebe in einer anderen Stadt. Sie können mich auch nicht für den Rest des Lebens kontrollieren. Das ist mein wichtigster Ratschlag für junge Leute. Zieht aus. Werdet unabhängig. Meine Beziehung zu meinen Eltern ist jetzt besser denn je. Ich besuche sie, weil ich sie liebe, nicht weil ich sie für etwas brauche.
Mit der Bewegung wolltet ihr ja andere Mädchen unterstützen, ihnen Mut machen. Was habt ihr selber gelernt, Sophia?
I think I've learned that young people today understand more than we think.
Zuallererst habe ich gelernt, dass junge Menschen heute mehr verstehen, als man denkt. Ich sehe das in den Schulen und ich sehe, wie motiviert sie sind. Ich lernte auch eine Menge über mich, persönlich. Aber vor allem weiß ich, dass es gut war, das Buch zu schreiben. Jedes Mal, wenn mir ein Mädchen erzählt, es hätte sein Leben verändert, mein Buch zu lesen, dann ist das gut. Auch wenn es manchmal schlimm ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Du bist ja auch mit viel Hass von Leuten konfrontiert, die das nicht gut finden, was du machst. Und so hart, wie es manchmal ist, ist es auch bereichernd, wenn du siehst, wie es junge Menschen berührt. Auch wenn ich nicht in dem Sinn Vorbild sein möchte, möchte ich doch andere dazu ermutigen, sie selbst zu sein. Wir wollen mit dem Buch ja nicht anderen sagen, das ist der einzige Weg, wie man leben kann, sondern wir möchten anderen sagen, dass es viele Wege gibt und sie haben die Wahl.
We're trying to tell people that there are many ways to live and they're free to make their own choices.
Was bedeutet für euch, Feministin zu sein?
For me, being a feminist means that I believe that everyone have equal rights and equal value.
Für mich bedeutet das, dass jeder gleiche Rechte und gleiche Werte hat. Ich kämpfe für einen feministischen Standpunkt, einen antirassistischen und einen intersexuellen.
Ja, zur Kenntnis nehmen, dass Menschen verschiedene Lebensweisen haben. Auch wenn du selber keinen Rassismus erlebt hast, siehst du es bei anderen.
Es wurde vorher schon von euch angesprochen, dass es natürlich auch um die Männer geht. Es gibt auch eine Passage im Buch, da heißt es schamlose Jungs. Wie wichtig sind die Jungs? Wie wichtig sind die Männer?
I think that without working together, regardless
ohne Zusammenarbeit werden wir nicht weiterkommen. Es ist entscheidend, dass Männer und Jungs und alle anderen Geschlechter den Kampf unterstützen, dass sie ebenfalls zu Feministen werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Patriarchat uns alle angreift.
Außerdem keine freien Frauen, keine freien Männer.
And also without free women, there are no free men.
Heute zu Gast im Büchermarkt sind die muslimischen, norwegischen, feministischen Bloggerinnen Nancy Herz und Sophia Suhr mit dem Sachbuch Schamlos. Alle Angaben zu dem Buch finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Es geht ja einerseits in dem Buch um negative soziale Kontrolle von Seite der Familie, von Seiten der muslimischen Gesellschaft, sich aus Traditionen festgefügten Mustern zu lösen. Aber ihr seid ja auch immer wieder mit Rassismus konfrontiert. Wie erlebt ihr den Alltag?
Wie ich schon sagte, ich bin viel gemobbt worden. Und Rassismus durchzieht auch wie ein roter Faden unser Buch. Wir glauben, wenn wir nicht über Rassismus sprechen, erreichen wir nicht alle Leute. Rassismus ist ein echtes Thema. Ich weiß, dass ich mit Hijab und meinem dunklen Teint noch mehr damit konfrontiert würde.
Rassismus ist gegenwärtig und manchmal löscht er Leben aus. Wie Sophia schon sagte, mit Kopftuch oder als Transgender-Mensch würden wir es noch anders erleben, noch intensiver. Darum ist es so wichtig, sich zu respektieren, zusammenzuarbeiten, um die Strukturen zu ändern, die Rassismus und Einschränkungen unseres Lebens zulassen.
In order to change these structures that allow racism, that allow social control and that allow these limitations in our lives.
Es geht um Freiheit, es geht um Gleichheit und es gibt so Gespräche, die ihr aufgezeichnet habt und ganz zum Schluss geht es auch um die Zukunft, was sich jede einzelne von euch wünscht. Amina möchte das Patriarchat aufbrechen, möchte Gleichheit, jede persönliche Wahrheit zählt. Nancy hat geschrieben, dass es um den grundlegenden Kampf für Menschenrechte geht, der Mensch sein, der man sein möchte. Wir haben es auch schon mehrfach jetzt gehört. Und die Frauenbewegung öffnen für Männer und Frauen können Selbstversorger sein. Das war jetzt Sophias Wunschziel für die Zukunft. Im Mittelpunkt von allem steht eigentlich Freiheit. Mit diesem letzten Gespräch richtet sich das Buch an alle Frauen, egal welcher Religion, welcher Nationalität, welchen Alters. Denn es geht um Gleichberechtigung, um den Wert und die Ehre des Einzelnen, vielmehr der Einzelnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nancy Herz und bei Sophia Sruhr. Vielen Dank, dass ihr heute Gast im Deutschlandfunk in Köln wart. Weitere Informationen auf der Webseite deutschlandfunk.de und dort unter dem Literaturportal. Hier folgt nun Forschung aktuell mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende. Ute Wegmann.